used to say, live and let live.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Bond-Special und sind beim ersten Film mit Roger Moore angelangt, Live and Let Die. Vorher möchten wir einen kleinen Gruß losschicken an unseren Hörer Sven aus Hamburg. Sven, du hattest uns geschrieben, dürfte jetzt inzwischen auch schon fast 2 Monate her sein, mit dem Hinweis, dass wir in unserer Goldfinger-Folge ein bisschen zu schnell über Honor Blackman rübergegangen sind, die auch, glaube ich, um den Zeitpunkt unserer Aufnahme verstorben ist. Ich hatte ja gesagt, wir kommen auf Honor Blackman noch zu sprechen. Feuerball hatten wir dann zu dem Zeitpunkt schon aufgezeichnet, deswegen ist das nicht passiert. Und zu You Only Live Twice und Diamantenfieber hatte ich das dann tatsächlich vergessen. Ist mein Fehler, sorry.
Na, aber, ich hatte es auch vergessen und ich habe damals die Frage gestellt bei Goldfinger, ob man woher man Honor Blackman kennt, ob die schon längere Karriere hatte. Ja, sie hatte eine längere Karriere und sie war schon sehr berühmt in Großbritannien, denn sie spielte Dr. Catherine Gale in The Avengers. Sie war die erste Besetzung vor Diane Rigg für die Partnerin von John Steed in der Serie. Hat das also 2,5 Jahre gespielt. War bekannt als Theaterschauspielerin, hatte die ersten Filmrollen 1948, war also, als sie Pussy Galore in Goldfinger spielte, 38 Jahre alt und wie ich nun gelesen habe, das älteste sogenannte Bond Girl vor Monica Bellucci, die zum Zeitpunkt, als sie Inspector, glaube ich, auftrat, 50 Jahre alt war. Honor Blackman hatte eine zwar später nicht mehr glorreiche Karriere, ist aber neben Theaterrollen und Musicalrollen, sie ist aufgetreten in London in Sound of Music unter anderem Musicals. Und sie hat in den 70er Jahren, auch in den 80er und in den 90er Jahren in verschiedenen Fernsehserien gespielt. In Columbo 1972. In der einigermaßen legendären Folge, jetzt habe ich den Titel vergessen, Alter schützt vor Torheit nicht. Sie selbst waren noch nicht so alt, Columbo auch noch nicht.
Da haben wir wieder die deutschen Titel, die vor allem mit Redewendungen übersetzt werden. Ne? Das ist mal wieder ein Klassiker.
Und ich glaube, in den 80er Jahren war sie in einigen Folgen von Doctor Who, in der legendären britischen Kitchen Sink Serie Coronation Street. Und ich glaube 98 oder 99 in Bridget Jones Schokolade zum Frühstück oder so, der deutsche Untertitel. Also da spielt sie eine Nebenrolle in Bridget Jones und später noch in einem, ich meine, deutschen Fernsehfilm Rosamunde Pilcher, diese sehr beliebten Sonntagabendfilme.
Ja, wenn das Geld gestimmt hat, nimmt man auch solche Engagements
an. Ja, da war sie schon in einem sehr, sehr hohen Alter. Sie hatte ein biblisches Alter erreicht, wurde 95 Jahre alt und spielte, wie gesagt, noch in den 90er Jahren, also vor mindestens 20 Jahren. Da war sie dann aber auch schon reichlich 75 Jahre alt. Also, Honor Blackman, Dr. Catherine Gale in Avengers, Vorgängerin von Diana Rigg und Pussy Galore.
Ja, und wir versprechen jetzt an Sven und alle anderen Hörerinnen und Hörer, dass wir die kommenden Bond Girls auf jeden Fall nicht übergehen werden. Fangen wir mal aber diesmal nicht mit dem Bond Girl an bei Live and Let Die, sondern mit der Musik. Wir spielen mal kurz den Titelsong von Paul McCartney ein. You used to say makes you give in and cry. Say, live and let die. Ja, also so einen Song wie den habe ich tatsächlich noch nie gehört, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Wir vergeben unsere Sterne. Ihr wisst ja, 1 bis 5. 1 ist schlecht und 5 ist sehr gut. Für mich ein absoluter 5-Sterne-Song, der bis dahin, vielleicht nicht beste Bond-Song, aber erst bis heute einer meiner Top 5 neben A View to a Kill, neben We Have All the Time in the World, neben You Only Live Twice und Somebody Does It Better. Also so ein, ich habe also einen Song, in dem Paul McCartney, man muss sich auch mal McCartney in dieser Zeit, er hat den ja aufgenommen mit Wings, mit seiner Band, auch mal vorstellen. Er war natürlich jemand, der schon immer die Arrangementwechsel forciert hat, wie bei den Wings, wie auch bei den Beatles. Und man denke da nur mal an Band on the Run. Aber diese Mischung aus Action-Lied und Reggae-Track war bis dahin eigentlich unerhört. Man muss auch mal überlegen, innerhalb welcher Sekunden er diese Wechsel halt einleitet. Ne? Es gibt diesen Reggae-Part, You Gotta Do It Well, singt er da, das ist sozusagen so eine klassische Phrase oder Phrasierung aus dem Reggae. Und das geht dann über in dieses Inferno aus Gitarren und Bläsern. Ein Lied, bei dem man sich James Bond sehr gut in Aktion vorstellen kann. Und auch tatsächlich der erste schnelle Bond-Song. Es klingt so ein bisschen wie eine Lappalie, aber bisher wurde er vor allem durch so Crooner-artige Stücke getragen oder wie in Goldfinger, wo es dann sogar mit Antagonisten geht. Aber nein, hier wird zum ersten Mal ein Lied, das die Gefahr James Bonds oder der Gefahr, der er sich aussetzen muss, zum ersten Mal richtig darstellt. Es ist tatsächlich auch der erste Score seit Dr. No, den er damals Monty Norman gemacht hat, den nicht John Barry aufgenommen hat, er konnte da nicht. Das war durchaus zu verschmerzen. Gleich mal bei George Martin, der die Musik komponiert hat, auch festhalten muss, dass er neben des Live and Let Die-Motivs eigentlich nicht mehr so viele wirklich gemacht hat. Also selbst die Sachen, in denen Jane Seymour in den Vordergrund tritt, sind vor allen Dingen Variationen dieser Titelmelodie. Also er war nicht wirklich variantenstark, sage ich jetzt mal, aber er hat die richtigen Sounds benutzt der frühen 70er. Wir kommen später noch auf die Blaxploitation-Filme zu sprechen. Er hat die richtigen Sounds bewusst und Arne, vielleicht kannst du mir das mal erklären, als Soundtrack-Komponist oder als Komponist war George Martin auch eigentlich sowieso nicht so bekannt. Er war natürlich der legendäre Produzent, aber als Komponist war er doch relativ neu.
Na, er hat ja eigentlich hier seine patentierten Streicherarrangements, die ja mehr oder weniger nur Gelenkstücke sind und atmosphärische Musik, also wie du sagst, Variationen von Live and Let Die, geschrieben von McCartney und wie ich dem Vorspann entnahm, auch Linda McCartney, die haben das gemeinsam geschrieben.
Ja? Aber ohne also, Background-Vocals, die hat sie, also, die hat sie nicht gemacht.
Man hört sie nicht, auch kein Flötenspiel oder Keyboards, vermutlich. Also möglicherweise war sie sogar daran an der Aufnahme beteiligt, aber es ist eine typische McCartney-Martin-Zusammenarbeit. Martin hatte eigentlich keine, abgesehen davon, dass er, glaube ich, damals schon auf der Insel Montserrat ein Studio hatte, passte da also etwas in das Ambiente. Hatte er da wenig zu tun, er musste nur diesen tatsächlich brillanten McCartney-Song interpretieren mit den Orchesterarrangements, was er ja auch bei den Beatles schon gemacht hatte. Es ist ein Mosaik aus verschiedenen McCartney-Songs. Ist eigentlich vergleichbar mit der zweiten Seite von Abbey Road. Hier en Miniature. In einem einzelnen Song vereint er mindestens drei oder vier Lieder. Und eines davon ist auch ein, so ein typisches Oldtimey-Stück wie Penny Lane oder so balladesk, ragtime-haft, so als hätte es sein Vater komponiert. Ja. Ne? So, sowas hat er immer gern gemacht.
Mir tut es auch ein bisschen leid. Es
fällt aber zurück in dieses kleine britische Piano-Stück.
McCartney ist leider jemand, also du kennst ja sicherlich Michael Cretu, ne? Diesen Sandra-Produzenten. Ja. Also ich gebe zu, ich bin großer Cretu-Fan, ich mag auch tatsächlich die Sandra-Produktion, hier hat dann Softspot. Und der zum Beispiel sagt, der beste Beatles-Song, den er kennt, sei Golden Slumbers. Das hat bei ihm irgendwie so eine Erweckung verursacht. Ja. Dachte ich, ja klar, der Song ist auch toll, aber er hat folgendes Problem, er ist zu kurz. Und manchmal denke ich bei McCartney-Liedern, das denke ich bei den einzelnen Elementen des Songs Live and Let Die, auch manchmal, ich hätte da gerne eine lange Version von gehört. Also ich glaube, dass jede dieser kurzen Fragmente auch funktioniert hätten, wenn er da einen 3-Minuten-Song rausgebracht hätte.
Aber sicher. Er hat ja auch das Reggae-Stück hat er geschrieben, nicht nur Obladi, Oblada, gibt auch andere Anklänge. Und er hat also offenbar das Drehbuch gelesen, das muss schon da gewesen sein, oder jedenfalls hat man ihm gesagt, das wird in der Karibik spielen. Es fehlt allerdings das typische Mardi Gras-Element, also für New Orleans. Da hat er nun keine Bläsersektion engagiert. Nur in dem Film selbst spielt die Brass Band zweimal auf, einen zum Friedhofsmarsch durch die Straßen. Die erste Szene wird später nochmal wieder aufgenommen gegen Ende des Films. Und da hätte man sich sogar noch eine Brassband-Passage vorstellen können. Auch das hätte McCartney ohne weiteres noch hineinschreiben können. Ne? Ja. Aber das Stück ist so außerordentlich brillant. Es nimmt also das Reggae oder das karibische Calypso, kann man vielleicht auch sagen, auf. Und dann aber auch das Rasante, denn dieser Film hat erhebliche Tempowechsel und je nach den Schauplätzen. Und das sind die
Karibik,
New Orleans und New York. Aber nur um schon mal zu sagen, es gibt diese Settings. Harlem kommt auch vor, hätte man sagen können, naja, wir kommen nachher noch zu der Exploitation, wir kommen zu der Besetzung, wir kommen zu der Darstellung von New York City und insbesondere der Karibik und des Voodoo.
Man muss halt auch mal überlegen, Paul McCartney war der größte Star, den sich die Broccoli-Familie und MGM damals überhaupt auch geangelt haben für einen Bond-Song. Also die Frage ist auch, John Barry galt ja als sehr autoritär, wenn er weiter komponiert hätte, wie er mit Paul McCartney überhaupt klargekommen wäre. Ne? Die Musiker davor waren natürlich auch alle groß. Shirley Bassey, Louis Armstrong. Aber den ehemaligen Beatles zu nehmen für diesen Song, das ist eigentlich eine Besetzungsstärke, die danach nicht mehr erreicht wurde. Danach hätte man ja nur noch weitermachen können mit, also jetzt auf die 80er Jahre bezogen, Michael Jackson, Phil Collins, Sting, Prince, solchen Leuten, die das natürlich nie gemacht haben. Ne? Also McCartney war der Superstar, der auch natürlich auch für Roger Moore auch nötig gewesen, um denen so einen Kickstart halt zu geben.
Ne? Ja, hat natürlich auch selbst gesungen, also die erste Singer-Songwriter-Aufnahme und etwas moderner freilich als noch in den 60er Jahren, als man den Sängern und Sängerinnen ein Lied gegeben hat, das haben sie dann interpretiert. Ne? Und ja, schon zweimal, glaube ich, Shirley Bassey bis
dahin. Zu dem Zeitpunkt schon zweimal.
Zweimal. Und Tom Jones war auch einmal. Ja. Mhm. Also das waren typische Interpreten und jetzt kam der Autor selbst, der es gesungen hat, mit seinem alten Partner George Martin, mit dem er, glaube ich, dann nicht mehr sehr lange als Produzent zusammengearbeitet hat, mit dem er natürlich immer noch zu der Zeit herzlich verbunden war, dem er wahrscheinlich auch diese Produzenten- und Score-Kompositionsarbeit gern anvertraut hat.
Ja, gut, wollen wir mal benoten. Ne? Also, wie gesagt, ich finde den Score George Martin zwar nicht sehr variantenstark im Vergleich zu den John Barry-Arbeiten, der sich wirklich für jeden Bösewicht immer ein eigenes Motiv überlegt hat und für jeden Schauplatz sowieso. Das passiert hier nicht, das hast du auch schon angemerkt. Aber dieser Song ist derart gigantisch, dass ich ihm trotzdem eine 5 gebe.
Ja, ich denke 4,5. Nicht so sehr für George Martins Arbeit, aber da der Song 5 Sterne verdient, 4,5.
Okay. Dann machen wir weiter mit James Bond, weil dieser Elefant steht ja im Raum. Roger Moore ist dabei. Und man sieht ja in dem Intro, ne, in der Title Sequence mit McCartney ja schon ein Unterschied ist. Ich habe da extra nochmal nachgeguckt. Ne? Also es gab einen neuen Bond. Es gab schon mal einen neuen Bond. Das war George Lazenby. Der wurde vorgestellt in der Titelsequenz mit der Einblendung Starring George Lazenby. Bei Live and Let Die gibt es eine andere Einblendung, die lautet Roger Moore as James Bond 007. Das ist schon eine viel prätentiösere und viel selbstbewusstere Ankündigung dieses neuen Bond-Darstellers. Und ich habe ja vorher in den Folgen gesagt, mir gefällt George Lazenby ganz gut und ich mag Sean Connery auch. Ich möchte das Ganze zwar nicht zurücknehmen, aber ich möchte etwas anderes sagen, womit ich nicht gerechnet hätte. Nämlich, nachdem ich diesen Roger Moore gesehen habe, in diesem Bond, würde ich sagen, das ist mein liebster Bond. Jetzt weiß ich wieder, warum ich in den 80er Jahren, frühen 80er Jahren groß geworden bin, warum ich lange Zeit gesagt habe, ich bin ein Roger Moore James Bond Fan und ich bleibe dabei. Mir hat James Bond noch nie so gut gefallen, jetzt, wir gucken alle Filme für das Ranking neu, das ist der 7. Film, noch nie so gut gefallen wie in diesem Film. Also er ist eine absolute Superbesetzung. Man muss sich das nochmal vorstellen. Er hat ja natürlich diese Spannkraft, die er gehabt hat, diese Agilität nicht wirklich lange erhalten können, denn er war 46 bei diesem Film. Das war 5 Jahre älter, als Sean Connery bei seinem letzten Bond war, bei Diamantenfieber, da war der 41. Also er ist sehr spät eingestiegen, der älteste Bond überhaupt. Aber mir gefällt dieser Bond. Ich finde, Roger Moore macht das super. Man hat bei ihm ständig das Gefühl, er würde eigentlich, oder er müsste eigentlich mit allem, was er sagt, in die Kamera sprechen, weil er halt immer auch für uns irgendwie was sagt. Ne? Es gibt eine, finde ich, eine unfassbar lustige Szene, Ne? Ich übertreibe mit diesem Superlativen, aber da sieht man auch, wie stark Roger Moore mimisch ist. Also da droht ihm doch Kananga oder Mr. Big, ihr kriegt die mal durcheinander. Der sagte doch zu seinem Henchman, ne, dem mit der Kralle, sagt er, als nächstes werden wir ihm lebenswichtige Organe abkneifen. Und dann runzelt Roger Moore so die Stirn. Und dann weißt du bei diesem suffisanten Stirnrunzeln, sofern es sowas gibt, dass er nicht Angst hat um Herz, Leber oder sonst was, sondern um ein ganz bestimmtes Organ, nämlich sein Geschlechtsorgan. Und das muss er noch nicht mal sagen, das sieht man ihm in den im Blick an.
Ja.
Also mir gefällt Roger Moore unfassbar gut in diesem Film.
Also ich dachte, dass Jane Seymour als Solitär wichtige Organe entrissen würden.
Ach so, echt?
Nein,
das war doch, da also, war doch dieser PV oder wie der ist, dieser Henker, der sagt doch, zuerst kommt der kleine Finger.
Ja, das sagt Mr. Big.
Ja,
sagt also Mr. Big droht damit, ja. Zuerst wird bei falscher Antwort, ja. Was er möglicherweise gar nicht erkennen kann, ja. Wird der kleine Finger abgeschnitten und dann droht er ihr, glaube ich, damit, dass Organe.
Nein, ist ihm.
Also zunächst trifft es sie oder wird
von Anfang an her.
Ihm wird der kleine Finger abgeschnitten und dann die Organe. Möglicherweise lebenswichtigen Organe.
Wobei das ich gar nicht weiß, was mit dem Kneifer geht.
Das habe ich falsch verstanden. Also er befragt ja, er ist eifersüchtig auf Bond. Und fragt Bond immer wieder, zuerst verkleidet als Mr. Big, dann ist er Kananga, dann zieht er sich eine Latexmaske, eine Gummimaske vom Gesicht, eine der schlechtesten Verkleidungen aller Zeiten.
Meine Frau hat den Film zum ersten Mal gesehen und hat sofort erkannt, dass das ein wirklicher Jaffet Cotto ist.
Man weiß bei jeder Verkleidung, dass es Jaffet Cotto ist und dass Kananga identisch ist mit Mr. Big oder wie immer er sich sonst nennt. Das sind ganz üble Verkleidungen und hier zieht er sich genau vor Roger Moores Gesicht, der das natürlich längst erkannt hat, dass es sich um Kananga handelt, diese Gummimaske vom Gesicht, aber in Fetzen. Also das ist wie so ein Luftballon, der ihm aufs Gesicht geklebt
ist. Aber die Drehbuchautoren, die haben nur einmal in Großaufnahme in einer Szene gezeigt, die wussten, die können die Zuschauer nicht ewig irgendwie an der Nase rumführen. Die haben es relativ früh aufgelöst. Relativ früh.
Ja. Also durch die Verkleidung, durch die Kostümierung wirkt er etwas anders und in der einen Kostümierung wirkt er etwas schlanker. Aber der Mann kann nicht verhehlen, dass er Kananga ist. Und man weiß auch gar nicht, was diese Maskeraden bewirken sollen. Er fragt dann, als Mr. Big sozusagen im Auftrag von Kananga Moore, ob er diese Frau berührt hat. Und dann kann die Antwort sehr wahrscheinlich nicht ertragen. Aber Bond sagt mehrfach, das sage ich dann Kananga selbst. Und später, als Kananga sich zu erkennen gegeben hat, sagt er, ein Gentleman schweigt darüber, der sagt das nicht. Und dann wendet sich Kananga an Jane Seymour als Solitär und sagt, nun, aber die betreffende Dame, die kann es ja sagen.
Ja.
Die will es natürlich nicht
sagen. Wie hat dir denn Roger Moore gefallen als Bond?
Ich bin... ich mag diesen Roger Moore, den jüngeren Roger Moore als James Bond. Ich mag das Überlegene, die Noblesse, durchaus das Blasierte, natürlich die Selbstironie, man sagt ja immer Augenzwinkern und das ist bei Roger Moore auch schon durch die Serie, die wir in Deutschland als die 2 kennen, war ja mit Tony Curtis schon geübt. Da hat er eigentlich dieselbe Rolle gespielt, da war er sogar der Graf oder der Baron, der dem Amerikaner, also dem sehr schlunzigen und leichtsinnigen und sprücheklopfenden Tony Curtis überlegen. Da gibt es dieses Duell, das es hier eigentlich auch gibt, denn hier kommen viele Amerikaner vor, hier kommt ein schwarzer Taxifahrer vor, hier kommen Leute aus der Karibik und es geht hier eigentlich so um Gangkriminalität, um Heroinhandel. Dieser Kananga will von der Karibikinsel Saint Monique aus New York City mindestens die ganze Welt mit Drogen, mit Heroin überschwemmen, indem er sozusagen erstmal Kostproben verteilt und 2 Millionen Tonnen austeilt, um dann später natürlich Umsatz damit zu machen und alle Menschen der Welt
vom Mond
abhängig zu machen.
Es hätte mal eine Szene geben müssen, mich würde interessieren, ob man das wirklich so macht. Man sieht das so, gerade auch in deutschen Kriminalfilmen, da gibt es immer den Moment, in dem der Ermittler einmal in die Tüte reingreift, seinen Finger vorher befeuchtet beleuchtet hast, ja, die Fingerkuppe und dann einmal lecken und sagt, ja, das ist echt, ja, echtes Heroin.
Oder gut, Kokain.
Das macht Bond jetzt natürlich nicht, ne? Aber also ich bleibe dabei. Ich finde, dass Roger Moore das super macht. Ich finde auch, dass er ein guter physischer Schauspieler ist. Also ein klassisches Roger Moore-Bild ist ja das mit ihm in Schlaghosen, Pistole in der Hand und leicht auseinandergestellten Beinen, ja, ne, in denen die Schlaghosen besonders schön fallen und die Entfernung der Beine auch dann irgendwie schön betonen. Also es ist für mich ein klassisches Postermotiv und er hat einfach eine beeindruckende Physis.
Er trägt hier auch sehr schön Anzüge und sehr hochgezogene Hosen. Das ist ihm auch sein ganzes Leben lang so geblieben, ja, dass er die Hosen sehr hochgezogen hat und so sehr lange Beine hat. Und das sieht hier sehr gut aus. Und es gibt mehrfach Szenen, da er an den Schrank geht, sich eine Krawatte aussucht oder einen Anzug. Eigentlich möchte er den Maßschneidern das gleich am Anfang, als drei Agenten umgebracht worden sind und er den Auftrag von M bekommt, sagt er, ach, diesen Bill Blaney, den mochte ich gern, wir hatten sogar denselben Herrenschneider. Und da ist noch die italienische Spionin, mit der er gerade den letzten Auftrag in Rom hatte, die liegt noch bei ihm im Bett und läuft dann, übrigens beobachtet von Miss Moneypenny, die auch noch dazu kommt, läuft dann durchs Wohnzimmer und versteckt sich im Schrank. Ist allerdings eine sehr schreckhafte, ja, junge italienische Agentin.
Miss Moneypenny ist ja leider endgültig zur Omi geworden. Ne? Also da haben sie irgendwie noch nicht mal gesagt, die Haare zu färben, sondern sie soll absichtlich ein bisschen älter werden.
Aber sie sagt dann gönnerhaft, er flüstert ihr noch ins Ohr, als M dann geht und die italienische junge Agentin nicht entdeckt hat, weil Moneypenny den Schrank, die den Mantel aus dem Schrank geholt hat und sie wusste natürlich, dass die Frau darin ist. Und Bond flüstert ihr dann zum Abschied noch ins Ohr, danke Moneypenny. Und sie dreht sich um und bevor sie die Tür schließt, sagt sie, ciao bello. Ja, also das ist eine der besten Eröffnungssequenzen, weil er dann in das so gedachte Bond-Apartment kommt, das nämlich hochherrschaftlich auf zwei Etagen ist. Er geht sogar mit in die Küche und Bond bietet ihm einen Kaffee an, bereitet ihn zu mit einer ganz umständlichen Barista-Maschine und am Ende fragt M., ist das Gerät nur dafür da, Kaffee zu machen?
Ja.
Das sieht aus wie eine Sonderausrüstung von Q.
Ja, das war natürlich
ein
augenzwinkernder Vermerk auf die Gadgets, von dem es diesen Film relativ wenig gab. Es gab nur diese Uhr, da kommen wir später zu. Also, für mich kriegt Roger Moore, weil ich weiß, dass er maximal noch in The Spy Who Loved Me so gut sein würde, hier 5 Sterne, weil diese Gelegenheit muss man ihm geben und er hat dann noch das richtige Alter. Also für mich ist er toll. Ich finde, das ist bis 1973 die beste Bond-Darstellung. Ja. 5 Sterne für Bond.
Also er ist jungenhaft, so wie er eingeführt wird. Ich glaube am Anfang wirkt er etwas jungenhafter, merkwürdigerweise. Ich weiß nicht, ob es chronologisch gedreht wurde, aber es scheint mir fast, als würde er etwas altern während des Films. Oder so ganz, ganz am Schluss sieht er dann wieder jungenhaft aus, wenn alles bestanden ist und sie in die Eisenbahn steigen, bevor dann das allerletzte Abenteuer bestanden werden muss. Nämlich, da kommt wieder die Eisenzange im Abteil, da sie doch 16 Stunden im Zug durch Amerika fahren wollen und Jane Seymour solitär gar nicht bemerkt, was da passiert, denn sie wird mit dem Bett eingeklappt. Also es ist ein Schlafwagenabteil. Nein, also das ist eine überragende Leistung, ein charmanter Schauspieler, der ja auch schon eine Karriere hinter sich hat, aber vor allem in Nebenrollen und der hier also vollkommen passend ist und der auch gar keinen Zweifel daran lässt, dass er hier vollkommen das Bravado und die Statur hat,
um die Rolle auszufüllen. Frage ist, das weiß ich jetzt nicht, ob er von vornherein für mehrere Filme unterschrieben hat oder ob man erstmal abwarten wollte, wie das läuft. Aber wie du gesagt hast, also ist das Selbstbewusstsein deutlich anzumerken. Man merkt ihm an, dass er mit mehreren Filmen plant. Er sollte ja auch derjenige Bond sein, der die meisten Auftritte erhält. Also wie gesagt, ich gebe ihm 5. Wie viel gibst du ihm?
Ja, 5.
Ne? Machen wir weiter mit den Schauplätzen. Also dieser Film wird ja weitlich überall als Beitrag zum Blaxploitation-Kino geführt. Ich halte das für irreführend, weil ich dachte immer, vielleicht kann man mich da auch korrigieren, dass Blaxploitation bedeutet, dass es vor allen Dingen ein schwarzer Held im Vordergrund steht und die Weißen da ordentlich was auf die Glocke kriegen. Das ist hier eher umgedreht. Also Bond ist ja derjenige, der den Leuten, den kriminellen Schwarzen zeigt, wo hier der Hammer hängt. Also für mich ist das kein Blaxploitation-Film. Es gibt einfach keinen schwarzen Helden. Also er ist da anders als Shaft, anders als Superfly. Wenngleich natürlich das Thema Drogenhandel ein klassisches Thema ist, das in diesem Film behandelt wurde und auch insofern auch angenehm ist, in Anführungszeichen, als dass es hier nicht um die Weltdominanz durch Superwaffen oder Geschosse aus dem Weltraum geht. Ne? Was ich jetzt nur nicht verstehe, ist, warum entscheidet man sich für das fiktive Land San Monique? Ne? Ja. Also traut man sich denn nicht, jemandem den schwarzen Peter zuzuschieben? Für mich sind diese Namen wie San Monique oder die fiktiven Länder, das ist so für mich wie Tim und Struppi oder Prinz von Zamunda.
Das ist
weißt
so.
Du, wenn man so künstlich... Ja. Aber warum? Man hätte nimmst halt Costa Rica, also irgendwie Jamaica. So schlimm kann das doch nicht sein. Zumal ja klar, man muss, das Problem ist folgendes. Mr. Big ist ja gleichzeitig auch Vertreter seines Landes. Er sitzt ja bei der UN. Mm. Und wenn du ihn dann da hinsetzt, dann kannst du ihm wahrscheinlich nur ein fiktives Land geben, weil sonst, du kannst ihn nicht als Politiker von Jamaica hinsetzen, weil dann fühlen sie vielleicht irgendwie angegriffen.
Ja, das denk ich auch. Also es ist ja eindeutig genug, Samonik. Und im Übrigen ist die Handlung so vollkommen fiktiv und unglaublich schurkisch, dieser Kananga. Ne? Also es gibt natürlich da Anklänge. Es gibt einen Film nach Graham Greene, Die Stunde der Komödianten, The Comedians von 1968, ein britischer Film. Der spielt auf Haiti und Papa Doc. Duvalier, der Diktator, mit Richard Burton und Elizabeth Taylor. Und in diesem Film, 5 Jahre später, sind Anklänge an diese Spionagegeschichte von Graham Greene. Ne? Und in Graham Greenes Roman wird Haiti Haiti genannt und Duvalier wird Duvalier genannt, Papa Doc Papa Doc. Fiktiv sind nur die Amerikanerin Elizabeth Taylor und der Hotelbesitzer Richard Burton. So. Mhm. Aber das ist natürlich ein eminent politischer Thriller. Es spielt auch Alec Guinness in einer Rolle mit. Mich hat es aber daran erinnert. Ich glaube, dass sie die Schauplätze in The Comedians gesehen hatten und gedacht haben, da gibt es übrigens auch Voodoo-Rituale und gibt es auch dieses Erschrecken angesichts des Archaischen und da wird so wild getanzt und wird Mimikry gemacht und dergleichen. Ne? Und das hat man in Live and Let Die mehrfach. Das kommt gleich am Anfang, wenn der Agent mit einer etwas bunten Schlange von einer bunten Schlange gebissen wird, und das hat man dann zum Finale, wenn es noch einmal zu diesen Voodoo-Ritualen auf der Insel kommt. Ja. Die Vereinten Nationen und das große Hochhaus in New York City, das wird immer gern gezeigt, am berühmtesten ist vielleicht in North by Northwest von Hitchcock. Und wann immer man das sieht, auch später noch in Die Dolmetscherin von Sidney Pollack, und wann immer man den Plenarsaal sieht, weiß man, jetzt wird irgendwas passieren. Wahrscheinlich wird gleich jemand mit dem Kopf auf die Tischplatte knallen und nie mehr aufstehen.
Machen die auch mit diesem Mega-Tinnitus-Attacke da, ne? Hörsturz-Attacke, die man durchführt. Die übrigens sehr effizient ist. Man muss ja nicht mal Gift durchlaufen lassen. Man hätte Gift durch Kabel hätte nicht funktioniert, aber hätte ihn ja mit Ultraschall, haben sie ja letzten Endes gemacht. Aber du, ganz ehrlich, da hätte man noch besser diesen Subplot, dass Mr. Big in der UN sitzt, rausnehmen können. Dann hättest du ihn nämlich auch nicht so wichtig für ein Land haben lassen müssen. Und dann hättest du dann doch vielleicht ein echtes Land.
Aber das zeigt natürlich die Macht Kanangas, ne? Dass er da ein- und ausgeht. Und dann hält auch große Vorträge. Gleich am Anfang lässt er vom Tonband eine Rede ablaufen. In der die Vereinigten Staaten beschuldigt, das kleine Land zu knechten. Also da spielte einerseits den Diplomaten mit Solitär und mit dem Kneifer, dem Eisenhaken an seiner Seite. Und das ist eben der Grund für die Maskerade, dass er dann als Mr. Big und als Bandenanführer, ja, man muss sagen, als Pate, als schwarzer Pate, den gesamten Drogenhandel und auch alle anderen Geschäfte mindestens zwischen der Karibik und Harlem kontrolliert.
Das hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen, als er das Tonband abgespielt hat und dabei so schweigend durch den Raum zu Ennis gelaufen ist. Das hat gezeigt, er will sich mit der UN gar nicht mehr großartig befassen. Er hat seine Rede schon vorbereitet. Es ist ihm eigentlich total egal. Er kümmert sich lieber um seine Drogengeschäfte als um die Diplomatie. Fassade. Ja, das ist ein ganz toller Moment.
Aber interessanterweise, wenn man den Film, sagen wir, zweimal hintereinander sieht, in nicht allzu langem Abstand, dann merkt man, dass hier auch der Felix Leitner auch eine Funktion hat. Der sagt nämlich zu Baron Bond am Telefon, lass dir Zeit. Kananga hält wieder mal eine seiner patriotischen Reden. Ne? Mhm. Patriotische, wie sagt man, Standpauke. Ne? Ja. So, denn also dafür war er berühmt, dass er nach außen hin immer die patriotischen und kämpferischen Reden hielt, um sich umso besser zu tarnen als Heroinschmuggler, der ja überall in New Orleans und in New York immer dieses Filet de Soul oder so unterhält. Das ist seine Clubkette sozusagen.
Ja, und ich meine, gerade die New York-Szenen, die Harlem-Szenen, die sind ja super. Ne? Also man muss sich schon überlegen, was sich das Bond-Team dabei gedacht hat, auf einen zwei aufeinanderfolgenden Film die USA zum Schauplatz zu machen. Diamantenfieber hatte ja schon Nevada und Las Vegas. Jetzt also New York, die andere Küste. Das schadet dem Film. Es ist sehr untypisch. Eigentlich achten die schon auf so eine gewisse Art Abwechslung in den Schauplätzen, dass mindestens ein paar Filme auseinanderliegen. Ne? Aber hier haben sie sofort die Ostküste dann vorgenommen. Das sieht auch super aus. Hast du eigentlich damals auch Atari gespielt, diese Konsole in den frühen 80ern? Hast du das gehabt?
Ja.
Mit Pac-Man und so weiter?
Ja,
hast du auch Pitfall gespielt?
Nein.
Mit der Liane? Das wäre so eins der erfolgreichsten Spiele. Pitfall 2 war sogar noch besser als Pitfall 1, aber das war 84 schon ein absteigendes Spielsystem Atari. Mhm. Und da gibt es bei Pitfall so eine Szene, die taucht hier auch auf. Und zwar gibt es Pitfall Harry und der muss mit so einer Liane über so einen Sumpf springen und dabei so auf Krokodilen landen. Und dann muss man genau gucken beim Telespiel, dass man auf den Köpfen landet und nicht im Maul, weil man sonst nämlich reinfällt. Und das ist zum Beispiel, ich habe das James Bond das letzte Mal zuvor gesehen, bevor ich jetzt den Rewatch gemacht habe für die Serie, als ich ein Kind war. Und das mit den Krokodilen habe ich bis heute nicht vergessen. Und das macht ja James Bond im Sumpf auf New Orleans. Oder wie die im Film fälschlicherweise sagen, so wie wir es uns auch sagen würden, New Orleans, ne? Das heißt ja New Orleans, da springt er dann ja auch über die ganzen Krokodile rüber.
Ja.
Und das finde ich immer noch nett. Toller Stunt.
Ich habe das Spiel übrigens auch gespielt.
Ja.
1984, vielleicht sogar noch 1985.
Mhm.
Jetzt erinnere ich mich dran. Ja, es ist das Krokodilspringen. Es ist überhaupt, das Archaische wird hier auch gezeigt als Natur. Mindestens zweimal die Schlange, einmal etwas plump wird auf der Insel eine Schlange in das Apartment Bonds eingeschleust, was er noch rechtzeitig merkt, und dann hat er also eine Sprühdose und aber auch eine lange Zigarre in der Hand, und er sprüht dann sozusagen in den Strahl der Sprühdose und verbrennt die Schlange damit. So, also das ist ganz liebevoll gemacht, denn da hat sich der Schwarze, die angebliche Agentin, als Frau Bond bereits vorgestellt, und die ist bereits im Resort, aber noch nicht im Zimmer, und die kommt dann rein und ist ganz dilettantisch, ist ihr zweiter Auftrag. Sie behauptet, sie arbeite im Auftrag von Felix Leiter. Aber tatsächlich steht sie natürlich in Diensten von Kananga, wie sich später herausstellt. Das ist dann eine sehr drastische Szene, wenn er hier...
Machen wir bei den Bond Girls,
ja,
oder? Lass uns lieber die Schauplätze bewerten.
Ja,
also die
Insel,
ja, nicht, New York.
Nicht New Orleans, sondern...
Doch, New Orleans.
Doch, New Orleans, sondern statt New Orleans,
ja. Genau. New York haben wir noch und das wunderschöne San Monique. Also ich gebe ihm 4 Sterne, ist in Ordnung.
Ja, das ist die klassische Abenteuerreise, schnell wechselnde Schauplätze. Übrigens sind ja auch die Sümpfe von Louisiana zu sehen, Motorbootrennen, daneben der Highway, also die klassische Südstaatengeschichte. Kann man auch sagen, dass sie von einigen Peckinpah und anderen Filmen da profitierten. Aber vor allem, das muss ich jetzt sagen, das gehört zu den Schauplätzen. Oder vielmehr gehört es auch zu den Spezialeffekten, jedenfalls zum Plot. Diese also Schnellbootrennen und vor allem die Autorennen auf dem Highway. Das hat einige Jahre später diese Reihe Auf dem Highway ist die Hölle los inspiriert, sogar auch Konvoi, denn der Sheriff J.W. Pepper, der kommt ganz genau so primkauend mit dicker Backe, immer zu spät, all seine Polizeiwagen fahren auf der Seite.
Der kommt auch bei Bond nochmal vor, im Goldenen Colt. Das ist der erste Schauspieler, der doppelt besetzt wurde.
Ja, dann, ne? Weil also er so gut Bond gefallen hat. Ja. Immer mit dicker Backe, mit dem Tabak kauend und immer wütend und aufgebracht und jedes Mal scheitert er und alle Polizeiwagen fahren früher oder später auf der Seite und kippen dann um.
Genau, ne? Die liegen irgendwann auf dem Dach. Ich weiß, dass die Berichterstattung zu dem Film so gewesen ist, dass diese Stunts als sehr hochwertig ihrer Zeit betrachtet wurden. Es ist natürlich viel auch physikalischer Quatsch. Also diese Boote, die können nicht einfach über so ein Highway rüberspringen. Ja. Also die haben da keine Rampensysteme.
Quer über den Damm.
Ja, also das geht einfach nicht. Aber es ist ja auch egal. Also danach sollte man nicht beurteilen.
Ja, aber das war damals ja noch originell. Nur dann hat man es in jedem Krawallfilm und sogar bei Bud Spencer gesehen. Und
du, das war ja auch der erste Bond-Action-Film, in dem darüber hatten wir auch schon gesprochen, diese klassische Schnittmontage hattest, du siehst friedfertige Teegesellschaft und dann bricht dann auf einmal dieses Motorboot in diese Picknick-Situation auf dieser Insel hinein. Also das ist der Roger Moore Bond-Humor halt irgendwie, wie was Irres einbricht in etwas Friedfertiges haben wir hier zum ersten Mal.
Ein kleines Motorboot kann durch jeden Garten fahren und durch jedes Haus. Am Ende fährt es dann freilich dann den großen Frachter, glaube ich, und dann explodiert dann mit dem Frachter. Ja. Und alle Polizeiautos müssen, wie du sagst, auf dem Dach landen oder auch natürlich ins Wasser fliegen. Ne? Mhm. Also und das ist hier perfekt, weil das Everglades sind. Everglades sind in Florida.
Aber weißt du, was da fehlt?
Sümpfe und Flüsse. Ne?
Da fehlt ein Element bei diesen Verfolgungsjagden, die auch typisch gewesen wären. Das war dann wahrscheinlich eher Spät-70er. Man braucht immer noch einen Kommentator, der das sieht und einen One-Liner macht, wenn er sieht, wie die sich überschlagen oder so. Ne? Das hat er sogar Christopher Nolan bei Batman sogar noch blöderweise gemacht. Du bräuchtest eigentlich zusätzlich zu dem Sheriff noch jemanden, der für den Zuschauer in deinem verrückten Satz nochmal erklärt, das glaube ich jetzt
nicht. Ne? Genau, die Kommentierung.
Der fehlt noch. Ja. Den haben sie da noch nicht gehabt. Gut, also du gibst ihm auch eine 4, ne?
Ja.
Gut, also Bond Girl kommt als nächstes. Dies ist ja der Film, in dem zum ersten Mal, der wurde auch kräftig mitgeworben, Bond, auch ein schwarzes Bond Girl hat, Rosie. Also zunächst einmal, ich habe immer darauf gewartet, macht er denn auch das, was Captain Kirk mit Uhura gemacht hat? Die beiden haben sich ja auch geküsst, das war der erste Kuss zwischen einem Weißen und einer Schwarzen. Hier passiert das lange Zeit nicht, da liegen die zwar nebeneinander, aber ich dachte, das trauen sich die Filmemacher nicht zu zeigen, sie trauen sich es doch. Die beiden küssen doch, was natürlich selbstverständlich sein sollte, aber für die damalige Zeit sowas wie eine Sensation halt war, das hat sich vorher halt noch kein Film getraut. Also bei Rosie, ich verstehe irgendwie nicht so ganz, warum sie eine Tarotkarte mit sich rumführt und es damit Bond umso leichter macht, sie zu überführen. Das ist ein bisschen albern. Letztendlich wird sie auch ziemlich schnell abgeknallt, muss man sagen. Solitär ist aber auch nicht besser. Also wir hatten ja schon starke Bond-Frauen, nämlich Pussy Galore und Diana Rigg als Tracy. Und ich habe das Gefühl, dass es dann mit Jill St. John in Diamantenfieber und jetzt mit der zwar sehr hübschen, aber doch sehr farblosen Solitär leider weitergeht. Und es ist mir auch nicht klar, warum sie bei Kananga bleibt, obwohl er ganz offensichtlich schuld ist am Tod ihrer Mutter.
Ja, das ist rätselhaft. Also sie steht unter dem Einfluss der Tarotkarten und ist vollkommen davon überzeugt, so dass in der entscheidenden Szene des Films, nämlich der romantischen und sexuellen, sie von Bond hinters Licht geführt wird, weil ihr Glaube so stark ist, dass es ihm leicht fällt, mit lauter gezinkten Karten, die immer The Lovers, alle zeigen The Lovers und sie zieht eine Karte und es sind The Lovers. Mhm. Und dann ist sie so davon überzeugt, jetzt passiert es doch, jetzt müssen wir.
Ja. Sie wirkt auch gar nicht begeistert, sie wirkt nie begeistert. Nein. Sie hat zu keiner Zeit offenbart sie Lust auf ihn.
Und sie ahnt,
sie ergibt sich
ein dunkles Schicksal.
Lacht den auch nie an. Die lachen gar nicht zusammen.
Nein, sie ist nicht fröhlich, aber sie ist aus einem anderen Grund auch nicht fröhlich. Also,
Tarotlegerin ahnt, aus Leidenschaft, wie Dr. Quinn.
Ja, na, sie ahnt, dass, also Kananga droht ihr schon. Kananga sagt, wie deine Mutter wirst du deine Fähigkeit, wirst du deine seherischen Talente verlieren und du weißt, was aus deiner Mutter geworden ist. Und dann sagt er auch, nur ich nehme dir diese Fähigkeiten. Ich beherrsche dich so sehr, dass ich entscheide, dass du die Fähigkeit nicht mehr hast. Und sie glaubt aber tatsächlich an das Schicksal und an dunkle Mächte und sie schaut immer ängstlich rein, sie kann keine Freude haben. Und das andere ist natürlich, sie betrügt mit Bond den Kananga und sie hat Angst vor Kananga und sie weiß, was Kananga machen wird. Er wird nicht nur Bond eliminieren, gleich am Anfang sagt sie, hier, du bist der Narr und hier ist die Todeskarte. So, dann merkt sie aber so schnell, geht der Bond nicht tot und sie verliert ihr Selbstbewusstsein und sie wahrscheinlich verliebt sie sich auch in Bond.
Normalerweise, ich kenne mich mit Tarot überhaupt nicht aus, aber die Todeskarte bedeutet doch eigentlich gar nicht Tod. Das bedeutet doch eher einfach nur Veränderung. Normalerweise. Das haben die doch dramatisiert jetzt.
Die Veränderung gibt es, ja. Es wird, sie erklärt dann, nachdem Kananga sie gefragt hatte, was ist, heißt es Tod, also als Bond auf der Insel ist, und zwar mit Gloria Hendry. Und Gloria Hendry, also die Rosie Carver, die schwarze CIA-Agentin spielt, die soll ihn in die Falle locken. Stirbt dann aber selbst, indem sie, nachdem sie Bond verraten hat, was er jetzt schon wusste, dass sie gedungen ist von Kananga und sie wird aus einer Vogelscheuche dann erschossen. Ja. Und dann sagt Solitaire später, er sagt, du hast mir doch Tod versprochen. Und dann sagt sie, der Tod des Mädchens.
Ja, kann sich halt rausreden. Ne?
Rosie Carver.
Ja, aber gut, also Solitaire, muss man ja einfach so mal sagen, da sie charakterlich ja nicht sehr ausgebaut ist, ist natürlich sehr hübsch, sie ist sehr hübsch hergerichtet, sie hat irgendwie, wie so Prinzessin Padmé in der dunklen Bedrohung, auch irgendwie so ein ganz großes, strahlendes Federkleid, sieht aus wie so ein weiblicher V, wie sie dann hier am Stuhl sitzt, also das Kostümbild ist sehr schön, aber es rettet diese Figur nicht vor einer durchschnittlichen Bewertung, also ich kann ihr nur eine 3 geben. Das ist uninteressant. Das ist eine
also Jane Seymour ist sehr schön und war später noch übrigens jetzt fast 50 Jahre später in The Kominsky Method mit Anne Arkin spielt Jane Seymour immer noch wunderschön. So, also ich kann nicht anders. 3,5 für Jane Seymour als Solitaire.
Ja, dann kommen wir jetzt zu den Bösewichten.
Ach so, aber was ist mit Gloria Hendry? Ich finde, das ist eine bemerkenswerte, leider abrupt endende Rolle.
Ja, aber bei ihr macht er doch auch so einen blöden Spruch irgendwie. Als sie auf dem Boot ist, irgendwie gibt ihr einen Klaps oder sagt irgendwie, jetzt bist du doof oder irgendwie.
Ja, sie ist eine lausige Agentin, weil sie seinen Partner, den schwarzen Fischer da oder den Skipper, für einen Agenten hält. Allerdings hätte er ja den Agenten auch gleich vorstellen können als Agenten.
Ja, und das war ich irgendwie auch nicht verstanden. Ja. Also wollte er irgendwie sie testen oder wollte er gucken, ob... und er wollte am Anfang auch nicht reden, sein Skipper. Der guckt sie nur so an, als sei er taub. Sagt, die sind ja gar nicht taub. Ne? Ja. Also das ist auch ein bisschen unnötiger. Und also er macht sie nervös damit, ist vielleicht auch ein bisschen bewusste Psychofolter. Ja,
sie zieht sich unten in der Kajüte, sie fragt den Skipper, wo kann man sich hier umziehen? Ich will mich ausziehen. Und dann deutet er auf den einzigen Platz, den es überhaupt auf einer Yacht gibt. Nämlich unten in der Kajüte kann man sich umziehen. Und da sieht sie natürlich das große Funkgerät und da liegt eine Waffe. Und dann geht sie raus und da steht er mit einem zufällig neben Bond, der angelt, mit einem Strick so halb hinter ihm. Und dann bedroht sie ihn und dann lachen die beiden Männer. Und er sagt, na, sie hätten mich sogar erschießen können. Oder du hättest mich erschießen können, wenn du die Waffe entsichert hättest.
Genau,
und Bond sagt, lausige Agentin, aber sie hat andere Qualität.
Ja, genau.
Aber als CIA-Agentin auch noch. Das spricht nicht gegen die Schauspielerin Gloria Hendry und recht amüsante.
Mich hat ja Bond, also es gibt ja für Bond eigentlich überhaupt keinen Grund, da Hochseeangeln zu machen, weil sie so eine Stunde später da ankommen und den Fisch dann nicht mehr braten können. Aber
das ist vielleicht die Tarnung, dass
das
er denn.
Ja, das hat mich ein bisschen an Jaws erinnert, an Robert Shaw, der auch mit so einer sehr beeindruckenden, dicken Angel, der hängt, mit der glaubt, ein Hai angeln zu können. Aber gut, dann machen wir jetzt mal den Bösewicht. Das ist ein sehr geheimnisvoller Mann, Mr. Big und Kananga. Das Interessante ist, Er sagt ja immer mit, er will solitär die Kraft nehmen. Ne? Er ist derjenige, der die Kraft nehmen darf. Das ist vielleicht auch allegorisch gemeint, vielleicht die Jungfräulichkeit nehmen. Aber anscheinend glaubt er ja tatsächlich an diese Voodoo-Elemente. Ne? Und das macht ihn auf jeden Fall zum sehr unberechenbaren Menschen, weil du mit Vernunft nicht kommen kannst. Ich fand fast noch interessanter als Jafet Kolto, fand ich fast noch diesen Voodoo-Priester Samedi. Der immer so verrückt lacht und immer so janusköpfig angemalt ist. Er ist ja auch derjenige, der, und sei es nur, um so einen Gag für den Nachspann zu haben, ja am Ende noch auf dem Zug sitzt und nicht getötet wurde. Das kann natürlich einfach nur ein Spaß gewesen sein, vielleicht ist er auch tot, aber letzten Endes, jemand wie er, der mit Zombie-Kulten, Wiederauferstehung und so weiter spielt, dass er am Ende nicht getötet werden kann, dass Bond einen Zombie nicht töten kann. Das ist, finde ich, schon eine Pointe, weil die auch zeigt, dass Bond sie zwar mit jedem aufnehmen kann, bevor den Untoten letzten Endes kapitulieren muss.
Ja. Ja, er wird auch bezeichnet als Kanangas Henchman, who has ties to the Voodoo-Occult. Ja. Und ja, und am Ende sitzt er vorne auf dem Tender der Bahn und lacht er. Das ist eine wirklich legendäre Szene. Ne? Das ist vielleicht sogar das berühmteste Ende eines Bond-Films und zeigt also den Irrsinn dieses Films. Der eigentliche Schurke ist doch ja auch eher lächerlich. Manchmal drollig, aber vor allem lächerlich mit diesen Verkleidungen und man glaubt zu keinem Zeitpunkt, dass er alles mit Heroin überschwemmen kann. Er ist auch so ungeschickt in der Behandlung von Jane Seymour, dann die vielen Wohnsitze, die er hat, das ist alles nicht so richtig konsequent, er lässt sich immer wieder übertölpeln und es ist noch eines, also diese Versuche durch Schlangen zu töten, durch Krokodile und schließlich durch Haie, das entspricht sozusagen alles seiner ruralen Herkunft oder dem Voodoo-Kult, ne? Also dass alles so eingebettet ist in die Natur der Karibik und ne, sie hätten es noch mit einem Papageien versuchen können, mit einer Kokosnuss oder mit einer riesigen Vogelspinne oder was.
Aber sein Ende, das er ertragen muss, das hat das ähnliche Kaliber wie Gerd Fröbe, der aus dem Fenster gesaugt wurde. Hier haben wir auch einen für damalige Verhältnisse einen relativ aufwendigen Effekt. Ne? Und der bis dato wahrscheinlich treffendste und auch lustigste One-Liner, nämlich er war schon immer ein aufgeblasener Typ. Ja. Das Interessante ist halt nur, die Physik, gut, man darf die Technik nicht so auseinandernehmen, aber diesen, da kommen wir gleich bei den Gadgets, diesen Magnet, der in der Uhr hat, der hätte eigentlich ziemlich viel mehr anziehen müssen, als nur diese Kugel, die James Bond sich sichert, die ihm dann der Druckluftpatrone
umschickt.
Der hätte im Grunde genommen das halbe Labor eigentlich an seinem Handgelenk hätte kleben
müssen. Ich glaube auch, das Aufblasen sogar von Mr. Big funktioniert nicht.
Nein, du kannst den Hohlraum, du kannst den, also das kann, also möglicherweise würde sich dein Bauch vielleicht als Hohlraum aufblasen, weil er hat das Ding ja verschluckt, aber dein Kopf und deine Hände, die können sich deswegen doch nicht aufblasen.
Übrigens ist er, nachdem ihm diese Patrone oder diese kleine Bombe in den Mund appliziert wurde, was also ohnehin schon schwer zu glauben ist, hat er durchaus noch Zeit, diese Kapsel auszuspucken. Der ist noch gar nicht unter Wasser und er hat auch keine Kinnstarre, sondern er hat noch die Gelegenheit, diese Kapsel am Ende auszuspucken, tut es aber nicht.
Ne? Er schluckt halt alles, was geht.
Sondern explodiert nach 3 Sekunden lieber.
Oder
wird vorher noch aufgeblasen.
Ja, die Struktur und Größe seiner Armee ist auch nicht bekannt. Es ist nur klar, dass sie alle Dienstkleidung tragen müssen.
Ja, also
alle
irgendwie wenig schwarze, davon
blaue
zu sehen.
Hosen, rote Pulli. Aber also die tatsächliche Dimension dieses Imperiums Kanangas ist auch nicht richtig... ist auch nicht richtig da. Vielleicht hat man deshalb auch beschlossen, deshalb auf 3 Antagonisten zu setzen. Also sowohl sein Henchman da mit der Kralle, als auch Baron Samedi und dann noch Jafet Kolto. Also allen zusammen kombiniert gebe ich dann irgendwie immer noch eine 3,5.
Ja, also der Schurke mit dem Dosenöffner, mit der Kralle, dem Haken, oder wie muss man eigentlich sagen, ist eigentlich so eine Art Knipser. Ja. Er hat so zwei mechanische, so wie ein Dosenöffner. Der lacht immer zu, der lacht immer zu laut und gemein und der spricht nicht. Ja, der amüsiert sich lange, lange Zeit, bis er dann in dem Abteil oder aus dem Abteil gesogen wird und dann wird seine Kralle abgeschnitten. Oder vielmehr der Seilzug an seiner Kralle. Naja, also
Aber er hat eine Verbundenheit zu seiner Kindheit, weil er hat ja auch dem Krokodil verziehen, das ihm damals die Hand abgebissen hat. Er sagt ja hier, das ist, keine Ahnung, wie der Name heißt, Johnny oder so, das große Krokodil, das hat mir damals die Hand abgebissen. Und trotzdem hat er nicht aus Rachsucht das Krokodil erledigt, sondern ist ihm als Fütterer treu geblieben.
Ja, hat dem Krokodil verziehen, aber den Menschen nicht. Ne? Ja. Aber da wäre es dann doch eigentlich... Da wäre doch Kananga der Erste, den man mir nicht verzeihen. Aber gut, der hat ihn ja aufgenommen und in seine Dienste genommen. Und seitdem ist er halt so fröhlich, dass er gern Menschen tötet. Wobei man das hier eigentlich gar nicht sieht. An keiner Stelle, der ist nur furchteinflößend. Ja, und dann Samedi natürlich auch furchteinflößend. Also das ist so das exotische Ensemble, dass man sich da vorstellen kann, dass hohen Unterhaltungswert hat. Man sieht es immer gerne, wenn die Krokodile kommen und so Gedärme in den Fluss geworfen werden und wenn die Haie anschwimmen und dann Blut in das Bassin tropft, denn man weiß, es wird spektakulär.
Ja, und also, unter Wasser zeigt ja Mr. Beck noch auf den Hai.
Ja, genau. Also,
der Kämpfer zeigt, genau. James, es gibt was viel Krasseres. Jetzt, wir müssen beide zusammenarbeiten und es gegen den Hai werden, dann geht's weiter. Aber Bond lässt sich darauf nicht ein, ne?
Ja, vor Haien wird ständig gewarnt, also auch sein Kompagnon dort auf der Yacht und auch Felix Leiter warnen ihn dann, also pass auf der Rückkehr von der Insel, auf die Haie, also nicht während du dahin schwimmst, aber auf dem Rückweg dann. So, das ist alles wunderbar exotisch. Damals war es ja noch sehr selten, dass Menschen Urlaub in solchen Gegenden gemacht haben, so Pauschalurlaub, ne? Und hier sieht man also so die Wonnen der Welt, die man in Europa noch nicht kannte. Also allemal 3,5. Das sind vor allem auch so sehr markante Schauspieler.
Ja. Eine Kategorie haben wir noch, die Gadgets. Ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen. Bond hat diesmal eine magnetische Uhr, die nicht so spektakulär ist, aber die anscheinend spektakulär genug ist, um immer nur ganz bestimmte Gegenstände anzuziehen und nicht irgendwie den halben Eisenschrank eines Raums. Also er muss nicht viel Gewicht mit sich rumschleppen. Man kann damit noch mit den Gadgets noch die Action-Szenen vielleicht kombinieren. Wir haben ja auch schon über das meiste gesprochen. Die Bootverfolgungsjagd, die damals als sensationell galt. So viel mehr Set-Pieces gibt es eigentlich gar nicht in dem Film. Ne? Es gibt noch.
Ja, es gibt irgendwie den Flugdrachen über der Yacht, also wenn er auf die Insel fliegt. Aber es ist vor allem natürlich diese Magnetuhr, die auch eine Säge hat. Also wenn man den Mechanismus in Gang setzt, dann kann man ein Seil durchsägen. Das ist dann in der finalen Szene.
Ja, Glück gehabt, ja.
Ja, da wird das Seil auch von der Uhr durchgesägt. Und er hat neben dem üblichen Spürapparat, mit dem er die Wanzen entdeckt oder möglicherweise Kameras, hat er so etwas wie eine Art Bürste, die eigentlich ein Peilsender ist. Und trägt da sozusagen einen Kulturbeutel mit sich herum, nimmt das heraus und die Unterseite ist dann eine Badebürste und oben kann er eine kleine Antenne ausklappen so eine Art Morse-Signal
geben. Er hätte eigentlich, also was Roger Moore, was Connery vorgemacht hätte, der hätte eigentlich so ein bisschen noch den Bösewicht damit triezen müssen, dass er auf die Uhr noch hinweist, bevor er was macht. Also James Bond hat ja gesagt, haben Sie mal Feuer für meine Zigarette, bevor er geschossen hat. Der hätte sowas sagen müssen wie, oh, können Sie mir mal sagen, wie spät es ist? Und dann hätte er irgendwie so einen Trick machen können.
Ja, und Kananga fragt dann, Sie haben eine sehr interessante Uhr. In dem Moment, da Bond auf dem Stuhl sitzt und seine Hände sind mit in Eisen gelegt. Ne? Ja. Und er sagt, aber Sie werden entschuldigen, dass ich nicht aufstehe. Ja. Und dann kommt der Kneifer und dann sagt Bond, ja, aber bitte nicht mit der Eisenkralle. Und dann nimmt er seine linke Hand und montiert die Uhr ab.
Und dann sagt er noch zu der alten Dame, nächste Woche wieder, ne? Diese Flugstunde, die haben wir ganz vergessen, als ihm gleich die Flügel abgesäbelt werden.
Das ist auch, auf dem Highway ist die Hölle los. Ja, zwei Schweinehunde auf dem Weg zur Hölle. Ja. Ne? Das wurde immer und immer wieder gezeigt. Eine alte Dame nimmt eine Flugstunde, der Fluglehrer kommt. Übrigens, die alte Dame kommt danach ins Sanatorium nach der Episode, das sagt Leiter noch. Und es ruft der Mr. Bleeker an, dem diese Flugschule gehört, und beschwert sich darüber und fragt, an wen er sich beim CIA wenden muss. Und da sagt Leiter am Telefon, ja, es tut uns sehr leid, ja, Sie haben Ihre patriotische Pflicht erfüllt, wenden Sie sich an Washington. Ja. Also das ist von Tom Mankiewicz ganz lustig geschrieben, obwohl auch dieser Film wieder misogyn ist. Aber wie gesagt, damals hat sich vermutlich kaum jemand darüber beklagt.
Es ist ja nur eine blöde,
sehr auffällig.
Es ist ja nur eine blöde Fallhöhe, weil eigentlich das, was Bond in der Situation angedroht wurde, viel spektakulärer ist. Sie haben ja gesagt, wir nehmen sie jetzt ins Flugzeug mit und dann schmeißen wir sie einfach aus dem Flugzeug raus. Das ist ja, darauf hat man sich fast schon ein bisschen gefreut. Und die Szene wird ja dadurch aufgelöst, dass er halt einfach sich aus diesen Fängen befreit mit einem Ablenkungsmanöver, bei dem auch Solitär mitmacht. Und er dann halt mit einem, oder weißt du, man hätte zumindest denken können, er geht dann in diesen Flieger mit der alten Frau und dann fliegt er mit der rum. Und drin gibt es dann Ärger oder die geifen sich an wie ein altes Ehepaar, aber nein, er bleibt dann nachher mit der alten Frau mit den Rädern am Boden und entkommt dann trotzdem seinen Leuten.
Ja, das ist
insgesamt eine unbefriedigende Auflösung einer groß angekündigten Sensation.
Das ist eine angedeutete Pointe. Später haben Filme so etwas gezeigt und dann leider meistens auch zu lang gezeigt. Dann Ende der 70er gab es sehr, sehr viele solcher Komödien, die dann so eine Szene 10 Minuten gezeigt haben und noch den tatsächlichen Flug dann, und dann sieht man da, das sind aber Stuntmen und hier wird es sehr abgekürzt und stattdessen kommen dann diese Motorboote und die Polizeiwagen und die rasenden Autojagden. Ne? Mhm. Also da ist dann der Film, wie ich denke, oft bei Bond, man kann dann sicher sein, dass so eine Passage eine Viertelstunde dauert und ich habe einfach keine Geduld, um die ganze Zeit da hinzuschauen und freue mich auf den nächsten Dialog oder wenn er wieder in den Hafen fährt, ne, ist der Einzige, dessen Schiff noch...
Ja, weil das Problem mit den Bond-Action-Szenen ist, dass die Action-Szenen halt nicht den Sinn haben, zu einem wichtigen anderen Plotpoint zu führen. Die dienen nur darum, halt Unterhaltung zu bieten und danach geht es sowieso in einem ganz anderen Kontext wieder. Also nichts, was er macht während dieser Verfolgungsjagden, ist elementar wichtig, um danach eine Funktion für den nächsten Schauplatz zu haben. Ne? Gut, also ich gebe den Gadgets immer noch 3 Sterne, das reicht.
Ja.
Und die Gesamtwertung für Live and Let Die, also für das Roger Moore Debüt, ist bei mir 4.
Ja, ich stimme zu. 4.
Okidoki. Dann wird der nächste James Bond Film sein, Der Mann mit dem goldenen Colt, der schon ein Jahr später ins Kino kam.
Auch gut.
Ja, freue ich mich auch drauf.
Bis bald.
Bis bald. Tschüssi. Danke.